ARD Sounds.
Fußball-WM ohne Europa, die UEFA droht der FIFA mit Boykott.
Weniger Elektroschrott, durch ein neues Gesetz soll mehr repariert und weniger neu gekauft werden.
Pause machen bald auf eigene Gefahr, das Problem mit Sitzbänken im Wald.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 31. Juli.
Morgen.
Freitag haben wir und Annika Witzel und Moritz Zachow sind für euch da.
Eine Fußball-WM ohne Spanien, England, Frankreich und ohne Deutschland. Diese Drohung steht seit gestern im Raum. Der Europäische Fußballverband UEFA hat nämlich gesagt, nee, liebe FIFA, also wir tragen ja vieles mit, aber diese neuen Vorschläge da, das geht wirklich zu weit.
Ja, der FIFA-Chef Gianni Infantino hat diese Woche ja seine Idee vorgestellt, Anteile an der WM an private Investoren zu verkaufen. Wir haben darüber berichtet. Was genau das bedeutet, das erklären wir gleich auch nochmal genauer. Aber im Endeffekt ist das Ziel, noch mehr Geld aus diesem System Fußball rauszuquetschen.
Und die UEFA hat deswegen alle 55 Landesverbände zusammengetrommelt zu einer Krisensitzung. Da war dann eben auch der DFB dabei, der Deutschland vertritt. Und einstimmig kam da bei dieser Sitzung das Statement raus, Zitat, die WM darf nicht als Anlageprodukt behandelt werden. Kein Teil davon sollte jemals an private Investoren abgetreten werden. Die WM steht nicht zum Verkauf.
Und die UEFA hat weiter gesagt, dass alle FIFA-Turniere boykottiert würden, solange die Pläne auch nur im Raum stehen. Und das ist schon heftig. Also das würde zum Beispiel auch schon bedeuten, dass die europäischen Teams auch bei der Fußball-Frauen-WM in Brasilien schon nächstes Jahr nicht mehr dabei wären.
Ich persönlich muss sagen, ich finde es krass, aber ich finde es richtig stark. Weil, also Entschuldigung, was soll denn noch alles kommen? Nach Trinkpausen bei 20 Grad und Regen bei der WM jetzt neulich, die ja, also mal ehrlich, das waren ja vor allen Dingen Werbepausen. Also irgendwann reicht's doch. Also wirklich.
Finde ich absolut auch. Das Finale hat ja auch einfach mal länger gedauert, weil es noch diese Werbepause, Halbzeitshow gab.
Halbzeitshow, richtig.
Ja, und der UEFA, der reicht's jedenfalls auch. Sie ist jetzt der erste Verband, der jetzt mit diesem Boykott gedroht hat. Aber auch der Verband CONCACAF, der für Nord- und Mittelamerika und die Karibik zuständig ist, lehnt die Pläne zumindest ab. Das heißt, da stehen auch zum Beispiel die USA, Mexiko und Kanada gegen die Pläne von Infantino.
Und diese Pläne und der mögliche Boykott sind jetzt auch schon Thema bei Fußballerinnen und Fußballern, die noch nicht international unterwegs sind.
Ich kann verstehen, warum es boykottiert wird und ich würde es auch unterstützen.
Schwierig. Es ist einfach das größte Turnier, was es gibt. Und ich glaube, es ist auch für europäische Länder schön, das zu repräsentieren und da zu sein.
Dass mal ein Zeichen gesetzt wird, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, weil es wird immer viel geredet, aber nie will jemand was tun.
Das waren Spieler vom TuS Hackenbruch in Dormagen hier bei mir in Nordrhein-Westfalen.
Ich finde gut, dass du gesagt hast, dass die noch nicht international unterwegs sind.
Das ist richtig, wer weiß, was noch kommt. Der TuS Hackenbruch ganz weit vorne.
Ja, was würde es genau bedeuten, wenn Infantino die Pläne trotzdem weiterverfolgt? Das gucken wir uns jetzt an, also sofern wir das können, weil vieles ist da auch noch nicht so ganz klar. Die FIFA will eine Tochtergesellschaft gründen, die in Zukunft alles rund um die WM der Männer und Frauen und auch andere Turniere der FIFA organisieren soll, wie zum Beispiel die Club-WM. Und private Investoren sollen dann Anteile an dieser Tochtergesellschaft kaufen können.
Und diese Investorengruppe, die kommt übrigens aus dem Umfeld von Donald Trump. Der ist ja mit Infantino sowieso ziemlich dicke. Wir erinnern uns alle an die rote Karte gegen einen US-Spieler, die bei der Männer-WM zurückgenommen wurde, nachdem Trump da einfach mal schön durchgeklingelt hat.
Und was diese Investoren dann mit FIFA-Turnieren anstellen, darüber kann im Moment nur spekuliert werden. Aber vermutlich wird es auch da darum gehen, möglichst viel Geld rauszubekommen.
Erstmal einen Werbeblock für jede Auswechslung verkaufen. So stelle ich mir das vor.
Die FIFA versucht auch diesen Plan den Mitgliedsverbänden so schmackhaft wie möglich zu machen, indem sie sagt, also wenn wir das so umsetzen, dann bekommt ihr in Zukunft auch mehr Geld von uns. Schon 2027 5 Millionen statt 2 Millionen US-Dollar und das soll auch noch weiter steigen.
Und wer von den Mitgliedsverbänden den Plänen mit dieser Tochterfirma bis Mitte September zustimmt, bekommt nochmal extra 20 Millionen Dollar. Klar, die kleinen Verbände, gerade die können das richtig gut gebrauchen. Also Infantino sitzt da wirklich und wedelt so mit den Geldbündeln, um seine Pläne durchzukriegen. So stelle ich mir das vor.
Das Ding ist aber, die FIFA hat 211 Mitgliedsverbände und Infantino braucht mehr als die Hälfte, die den Plänen zustimmt. Viele Stimmen kommen aus Europa von der UEFA und wenn da jetzt die Stimmen auch aus Nord- und Mittelamerika noch dazukommen, dann sind schon 96 Verbände dagegen. Das heißt aber auch, es könnte knapp werden mit der Mehrheit.
Ja, allerdings gibt's auch noch den afrikanischen und den asiatischen Verband und die wollen diesen Vorschlag erstmal prüfen. Es kann also sein, dass die sich hinter Infantino stellen, nicht zuletzt, weil die Kohle sicher sehr gut gebrauchen können.
Unsere Kurznachrichten.
In Deutschland gibt es dieses Jahr so viele Hitzetote wie noch nie zuvor. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass schon rund 9.800 Menschen seit Anfang des Jahres wegen der Hitze gestorben sind. In den meisten Fällen hätte es Vorerkrankungen gegeben. Das ist besonders bei älteren Menschen gefährlich. Das RKI sagt, dass vor allem die Hitzewelle im Juni für mehr Sterbefälle gesorgt hat.
Bei den Waldbränden in Frankreich und Spanien entspannt sich die Lage gerade zumindest mal etwas. Teilweise kann die Feuerwehr Brände eingrenzen, zum Beispiel bei Bordeaux an der französischen Atlantikküste. Trotzdem gibt es in anderen Regionen immer noch neue Feuer. Und ähnlich sieht es auch in Spanien aus. Auch da hat die Feuerwehr zumindest teilweise Waldbrände eingrenzen können, zum Beispiel in der Nähe der Hauptstadt Madrid. Gleichzeitig ist aber nah an der Grenze zu Portugal ein neues, großes Feuer in einem Nationalpark ausgebrochen.
Wir bleiben quasi in Spanien, genauer gesagt in Ceuta. Das ist eine Exklave, die zwar in Marokko liegt, aber zu Spanien und damit zu Europa gehört. Und da sind gestern tausende Migranten aus Marokko übers Wasser und Landwege in Ceuta angekommen und damit auf europäisches Gebiet. Deshalb war die Lage da zeitweise chaotisch und die Grenzsicherung hat nicht mehr funktioniert. Und deshalb hat die spanische Regierung jetzt sogar das Militär zur Unterstützung hingeschickt.
Gute Nachrichten für alle, die zum Typ "Ach, das geht doch noch" gehören. Wir alle haben ja ab heute einen Anspruch darauf, neu gekaufte Elektrogeräte reparieren zu lassen, wenn sie kaputt gehen.
Der Bundestag hat dem Recht auf Reparaturgesetz vor ein paar Wochen zugestimmt und heute tritt es in Kraft. Das gilt also für alles, was ihr ab heute kauft. Und wir können jetzt vom Hersteller leichter einfordern, dass der unsere kaputten Geräte repariert, und Hersteller müssen für 7 bis 10 Jahre Ersatzteile für die Produkte bereitstellen.
Das gilt dann auch über die Gewährleistung hinaus. Also selbst wenn die abgelaufen ist, dann gilt immer noch mein Recht auf Reparatur. Darunter fallen dann zum Beispiel so Großgeräte wie Geschirrspüler, Kühlschränke, Fernseher, Monitore, Smartphones und Tablets. Also auch schon die teureren Geräte, sowas wie eine elektrische Zahnbürste oder ein Toaster, gehört jetzt nicht dazu.
Die Idee des Gesetzes ist, dass wir insgesamt nachhaltiger leben und nicht immer sofort alles wegschmeißen und neu kaufen. Einfach damit die 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott, die wir im Jahr in Deutschland produzieren, ein bisschen weniger werden.
Ja, den Gedanken finde ich auf jeden Fall auch gut. Mhm. Das gilt allerdings wirklich nur für Ersatzteile und nicht für die Software. Ich habe nämlich festgestellt, dass mein Smartphone immer langsamer wird. Und dafür gilt das jetzt leider nicht, dass das dann jemand wieder schneller macht.
Klassiker.
Ja, aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, kaputte Geräte reparieren zu lassen, so wie diese Menschen hier aus Hessen.
Wenn es unkompliziert ist mit dem Reklamieren, würde ich das machen. Wenn es mir zu kompliziert ist, dann wegschmeißen und ein neues kaufen.
Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit ist das wahrscheinlich schon sinnvoll. Wenn das dann so wäre, dass es kostenlos ist, die Reparatur, und das Gerät noch nicht so alt ist, dann kann man sich das vielleicht vorstellen.
Na, kostenlos ist so ein Knackpunkt. Da sind wir nämlich schon bei einer kleinen Stolperfalle in diesem neuen Gesetz. Eine Reparatur soll zwar günstiger sein als ein neues Gerät, aber im neuen Gesetz ist nur die Rede von einem angemessenen Preis. Das ist ein, sagen wir mal, dehnbarer Begriff und auch davon abhängig, wo ich mein Gerät reparieren lasse. Also entweder zum Händler um die Ecke oder zu einem Repair-Café. Der Hersteller ist zumindest verpflichtet, mir die Ersatzteile bereitzustellen.
Ja, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Unser Anspruch besteht nämlich immer gegenüber dem Hersteller und nicht gegenüber dem Händler. Und hier wird es jetzt etwas kompliziert.
Ja, es gibt nämlich die Gewährleistung, dann gibt es die Garantie und dann gibt es ab sofort eben noch zusätzlich dieses Recht auf Reparatur. Das sind drei verschiedene Sachen und die dröseln wir jetzt nochmal auf für euch. Also, die Gewährleistung, damit starten wir. Die gilt 2 Jahre für Produkte, die man neu gekauft hat, und da haftet der Verkäufer für Mängel, die schon beim Kauf bestanden.
Dann gibt es die Garantie. Das ist eine freiwillige Leistung von Herstellern oder Verkäufern. Die gilt länger als die Gewährleistung, und zwar auch dann, wenn ich den Schaden selbst verursacht habe.
So, und das Recht auf Reparatur greift erst, wenn diese 2-Jahresfrist der Gewährleistung abgelaufen ist. Dann kann man sich beim Hersteller melden und der kann aber Geld für die Reparatur verlangen.
Also wir nehmen mit, wenn mir der Kühlschrank innerhalb der ersten 2 Jahre kaputt geht, dann kann ich mich auf die Gewährleistung berufen, wenn der Mangel schon bestand, als ich das Gerät gekauft habe. Wenn die Gewährleistung aber abgelaufen ist oder ich den Kühlschrank selbst beschädigt habe, dann kann ich sagen, Hersteller, reparier mir das oder schick mir Ersatzteile.
Das sollte dann aber im besten Fall natürlich nicht mehr kosten als ein neues Gerät, weil sonst lohnt sich das ja mal überhaupt nicht.
Das stimmt wohl. Wenn ihr die Details zum Recht auf Reparatur nochmal nachlesen wollt, dann schaut gerne in unsere Folgenbeschreibung. Da haben wir euch Infos der Verbraucherzentrale verlinkt. Und habt ihr gestern den Hitzetag gut überstanden? Also heute soll es ja zum Glück nicht mehr ganz so heiß werden, aber genau wie gestern zieht es mich dann auch heute bestimmt wieder in den Wald. Bei mir in Hannover ist das die Eilenriede, das ist Europas größter Stadtwald,
oho,
kann ich mit angeben.
Oho.
Aha, und das ist bei Hitze auf einer Bank auf jeden Fall angenehmer als in der Stadt.
Ja, zwischendurch schön auf eine Bank setzen, Sehende baumeln lassen, fühle ich. Habe ich lange nicht mehr gemacht, ich habe Kinder. Aber immerhin gibt's bei dir noch Sitzbänke im Wald, weil in Niedersachsen wird geschätzt, dass zuletzt 30% der Bänke abgebaut wurden. Vermutlich von den Besitzern der Wälder, weil die rein rechtlich nämlich dafür haften, wenn sich jemand auf ihre Bank setzt und sich dann verletzt. Also auch durch herabfallende Äste zum Beispiel.
Wenn ich vor einer Bank stehe, bin ich selber schuld. Wenn ich mich draufsetze, ist ein anderer schuld. Das kann man Menschen wie du und ich mit normalem Menschenverstand, den ich gerne benutze, kaum erklären.
Oh, der arme Mann.
Ja, das ist Jobst Brüggemeier war das. Verständlicherweise ist er etwas verärgert. Er ist Präsident des Wiehengebirgsverbands. Das Wiehengebirge, das liegt in meiner Heimatregion Osnabrück. Tja, aber so ist die Rechtslage gerade nun mal in Deutschland. Noch muss man allerdings sagen, denn das könnte sich vielleicht bald wieder ändern, damit es eben doch wieder mehr Sitzbänke in Wäldern gibt.
Es ist ja wirklich auch gerade eine absurde Situation, ne? Also ja. Im Bundeswaldgesetz steht so sinngemäß, betreten auf eigene Gefahr oder sitzen auf eigene Gefahr. Das gilt allerdings nur für waldtypische Gefahren, wie abbrechende Äste oder rutschiges Laub auf Gehwegen. Und eine Sitzbank, die ist ja nicht waldtypisch, die hat ja ein Mensch gebaut und dahin gesetzt. Und die Besitzer des Waldes müssen momentan noch rein rechtlich dafür sorgen, dass die Bäume rund um die Bank regelmäßig kontrolliert werden, damit nichts runterfällt, wenn da gerade jemand auf dieser Bank sitzt. Dann würde nämlich der Waldbesitzer haften. Und darauf haben viele keine Lust. Diese regelmäßigen Kontrollen sind ihnen zu teuer und die Haftung bei Verletzung sowieso.
Ja, deswegen haben viele Waldbesitzer die Bänke in ihrem Wald eben vorsichtshalber wieder abgebaut. Aber das ist jetzt nicht das Ende dieser Geschichte, denn in Niedersachsen haben sich Vertreter von Waldbesitzern zusammengetan und bisher 20.000 Unterschriften gesammelt, damit sich da gesetzlich was ändert in dieser Haftungsfrage.
Also nicht nur Niedersachsen, sondern mittlerweile auch die Bundesregierung hat das auf dem Schirm. Die will das Bundeswaldgesetz bis zum Jahresende nämlich anpassen. In Bayern geht es aber vielleicht sogar schon ein bisschen schneller. Da hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf beschlossen, der Bänke, Hinweistafeln und so weiter eben nicht mehr als walduntypisch einstuft. Und somit wäre man wieder selber schuld, wenn einem ein Ast auf den Kopf fällt, wenn man da auf so einer Bank sitzt. Die Waldbesitzer würden nur noch haften, wenn ihre Bank zu morsch ist und dann zusammenbricht. Wenn Bayerns Landtag nach der politischen Sommerpause da zustimmt, dann haben die Waldbesitzer da also wieder Rechtssicherheit.
Ja, und das ist definitiv auch nötig, denn gerade ist es so absurd, dass auch andere Teile eines Waldes gesperrt werden, wie Michael Endres beschreibt. Dem gehört nämlich ein Waldstück in der Fränkischen Schweiz und da gibt es einen Aussichtsfelsen, den man seit mehr als 120 Jahren über eine Metallleiter besteigen konnte. Aber jetzt hat er den Felsen wegen der Haftungsregeln gesperrt.
Im Zuge der Diskussion und der Auslegung des Gesetzes musste ich den Adlerstein sperren, weil der Adlerstein keine waldtypische Gefahr ist, wie es im Gesetz steht, sondern eine atypische Gefahr. Und damit wäre ich als Waldbesitzer haftbar bei Unfällen.
Ja. Bänke und Steine. Gar nicht so einfach alles. Eventuell darf er den Stein jetzt aber wieder freigeben, wenn das Gesetz in Bayern sich ändert. Aber das ist noch nicht so ganz klar, da muss Michael Andres nochmal genau drauf schauen.
Vergangene Woche haben euch Moritz und Sebastian ja von der Flaschenpost erzählt, die 70 Jahre nachdem sie losgeschickt wurde, gefunden wurde bei Bauarbeiten in der Stadt Oberwesel am Rhein in Rheinland-Pfalz. Und da drin war eine alte Speisekarte von einem Dampfschiff und auf der Rückseite hat eine damals junge Frau namens Annie aus Erftstadt in NRW nach einer französischen Brieffreundschaft gesucht.
Das mit der Brieffreundschaft hat offensichtlich nicht geklappt, aber jetzt kommt's. Die Absenderin, die lebt noch. Sie ist 91 Jahre alt und wohnt inzwischen in der Eifel. Sie war damals mit Anfang 20 Köchin auf diesem Dampfschiff und sie sagt, dass solche Flaschenpostaktionen früher öfter vorgekommen sind. Also sie kann sich nach fast 70 Jahren nicht mehr so ganz genau erinnern, dass sie das Ding da ins Wasser geworfen hat. Aber sie sagt, dass sie auch nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet hat.
Jetzt ist die Nachricht aus der Flaschenpost ja dann doch irgendwo angekommen, wenn jetzt auch nicht bei jemandem aus Frankreich, immerhin in Oberwesel. Und die Stadt Oberwesel möchte diese Flaschenpost auch ausstellen im Stadtmuseum oder vielleicht sogar direkt an der Stelle am Rhein, wo sie nach so langer Zeit gefunden wurde.
Ich finde, das ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss, so kurz vorm Wochenende.
Ja, total.
Und diesen Tag heute, den schafft ihr auch noch.
Und Montag startet ihr dann mit Sebastian und mir in die neue Woche.
Ich sage danke für die Woche, schönes Wochenende und bis bald.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.